¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al Coche Escoba. Dejamos la siesta durante 3 semanas porque la vuelta está en marcha. Bueno, no tengo ni idea por qué hemos empezado en Holanda, pero ahora por fin estamos en nuestra tierra. Nos está esperando una gran lucha por la camiseta roja. Prepárate para la salida, sujeta bien tu cerveza, abróchate el cinturón, porque el viaje está a punto de comenzar. Te deseamos un gran episodio del Coche de Escobas. ¡Venga, vámonos!
Ja, endlich los Bojos im Besenwagen. Gracias, Enrique González. Endlich mal ein richtig gewaschenes Intro hier. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und mein Name ist Bastian Marx, wie immer. Yo soy Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss, auch wie immer. Hola.
Und meiner auch immer noch Andi Stauff.
Vamos. Und gracias a Rafa für Nachos, Tortillas, Kaffee con Leche.
Sangria.
Sangria.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Readly. Weißt du noch, wie geil das als Kind oder Jugendlicher war, sich Magazine zu kaufen und darin zu stöbern? Jeder hatte doch sein bestimmtes Lieblingsheft. Bravo oder Bravo Sport sind mir in Erinnerung geblieben. Nachher hatte ich dann lange die Radsport und die Tour abonniert. Und es war immer was Besonderes, wenn die neue Ausgabe da war. Und Readly bringt diese Magie von Magazinen und Zeitungen jetzt in die Zukunft. Readly ist eben genau wie früher die neueste Ausgabe am Kiosk kaufen. Nur jetzt ist dein Kiosk eine App, die du dabei hast. Und in der App gibt es fast alles, was du dir an Magazinen vorstellst.
Du hast Zugriff auf mehr als 6000 Magazine und Zeitungen weltweit. Der Zugriff beinhaltet sogar die alten Ausgaben. Also kannst du in all diese Titel reinschauen. Und das für nur 11,99 € im Monat. Vielleicht hast du schon bemerkt, das hier ist ein Radsport-Podcast. Also nenne ich nur mal ein paar Titel aus dem Bereich. Die Roadbike, die Rennrad, die Bike, aber eben auch internationale Magazine aus dem Radsport. Dazu gibt es Titel wie den Foodie für die Leckermäuler und natürlich sowas wie den Blinker und Co. für alle anderen Hobbys der Welt. Readly ist ja schon länger Partner im Besenwagen und seit ich so auf die App gestoßen bin, nutze ich sie mehr und mehr für Recherche und für Entertainment. Ein Riesending ist auch, dass Readly nur qualitätsgeprüfte Inhalte freigibt, also keine Fake News. Und du hast eben alles ganz einfach in einer App, ohne Einzelabos, die das Ganze komplizierter machen würden. Noch ein paar Benefits im Schnelldurchlauf. Du kannst 5 Profile anlegen und so kann jeder in der Familie vom Readly-Abo profitieren. Du hast eine Download-Funktion fürs Reisen. Das Ganze ist jederzeit kündbar. Und es gibt jetzt neu die Featured Articles. Das sind redaktionell ausgewählte Beiträge für die schnelle Lektüre zwischendurch. Mir gefällt, wie gesagt, besonders der Zugriff auf die älteren Ausgaben der Magazine. Denn so stößt man immer mal wieder auf Themen, die man eigentlich schon vergessen hatte, die einen aber doch stabil interessieren. So, es sollte jetzt klar sein, dass Readly echt stabile Vorzüge liefert. Und jetzt gibt's noch was on top. Ein Monat ist kostenlos, wenn du das Ganze über readly.com/besenwagen ansteuerst. Ich sag's nochmal, readly.com/besenwagen. Und das Ganze gibt's mit Bedienungsanleitung nochmal in unseren Shownotes. Ja, ich habe als ersten Punkt aufgeschrieben, unsere Reisen, unsere Journeys nach Stuttgart am Samstag. Ich will das mal durchsprechen, weil 2 von uns reisen mit dem Fahrrad an.
Naja, du reist nur halb an mit Fahrrad. Du machst nur eine Hälfte mit dem Rad anscheinend. Habe ich gehört,
du fährst
oder?
Wieder zurück?
Nee, aber deine Anreise. Wir haben gerade von Anreise geredet.
Komplett, ich fahre nur an 2 Tagen.
Also meinst du gerade, du fährst aus Mainz los?
Ja, am 2. Tag.
Okay, jetzt macht Sinn. ja, ich fahre am Donnerstag aus Berlin los, sehr wahrscheinlich mit meinem erfahrenen Bikepacking-Kollegen Henning Bommel zusammen, der kein Zugticket mehr bekommen hat nach Stuttgart mit Fahrrad. Das Problem kennen wahrscheinlich viele ZuhörerInnen.
Sein Fahrrad hat kein Ticket bekommen.
Sein Fahrrad hat kein Ticket bekommen, genau, er schon. Mhm. Und daher hat er sich entschlossen, mit mir die Reise anzutreten. Wir fahren jetzt zusammen die 630 Kilometer oder sowas. Ich habe dann heute auch bei einem Radladen, im Radhändler meines Vertrauens, in Kleinmachnow, habe ich jetzt auch gesagt bekommen, heute oder die Frage, ob ich eine Ernährungsberatung hätte. Das habe ich, dachte ich zuerst als Kompliment wahrgenommen zu haben und war aber eher so, wo ich ziemlich dick aussehe für meine Verhältnisse. Deswegen ist auch gut, jetzt mal 300,
wirklich?
Also zweimal 300 Kilometer Grundlage zu fahren jetzt dann.
Also Paul, du saßt vor 5 Minuten hier bei der Vorbesprechung noch oberkörperfrei und ich habe mir echt Sorgen gemacht.
Nee, aber ich habe...
Ich habe Hunger bekommen.
Nee, ich habe... Ja, weil ich so saftig, lecker aussieht. Weil ich so saftig aussehe.
Nee, da ist ja nichts dran.
Ja, nee, ich habe... Ich glaube, ich habe echt einen Ticken... Also es ist ja immer... Also ne, für normal, in Anführungsstrichen normalen Menschen sehe ich halt wahrscheinlich...
400 Gramm zugenommen. 400 Gramm Wasser eingeladen.
Sehe ich wahrscheinlich zu dünn aus. Aber ich bin halt echt... ich habe schon ein bisschen zugenommen. Und... bis zur Gravel-WM.
Du sahst aus wie der Resteteller, wenn wir halbe Hähnchen gegessen hätten.
Ja, richtig, aber du isst ja sehr viele halbe Hähnchen, von daher da ist der Resteteller auch sehr, sehr groß. Ja, genau, ich fahre auch nach Stuttgart mit Rad. Und dann, leider gibt es keine Tickets mehr, fahre ich Samstagmorgen noch so eine Gravel-Runde mit den Leuten vom Radcafé Vietzen, wo wir dann den Live-Podcast machen am Samstagabend.
Hast du schon ausgebucht?
Klar.
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht so und eigentlich bin ich so letzte Woche drauf gekommen, dass ich gar keinen Bock habe, mit dem Auto zu fahren und Zugfahren mit dem Rad irgendwie auch schwierig. Dann hat sich keiner von euch gemeldet von wegen Zugbuchen und so weiter, habe ich auch selber keinen Bock drauf. Und dann dachte ich mir, guck mal, weil irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass das nach Stuttgart weiter ist, aber das sind nur 400 Kilometer von hier. Und dann dachte ich mir, okay, zwei Tage easy go, hab mal geguckt, was so in der Mitte ist. Und mir so 2 Routen geplant und dann so habe ich eigentlich gedacht, dann fahre ich mit Zug zurück, mal gucken. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, okay, so die letzten 2 Wochen habe ich jetzt ungefähr mit 10 deutschen KT-Jungs zu tun gehabt, die alle Deutschlandtour fahren und die müssen alle wieder nach Hause und wohnen hier um die Ecke. Da dachte ich mir, okay, eigentlich willst du Sonntag auch noch Rennen gucken. Der am nächsten wohnt, ist Ole Tyler. Ruf's mal Moni an. Hab ich Moni angerufen. Ey, Moni, kannst du mich mit zurücknehmen am Sonntag? Ja, klar, kein Problem. Okay, Rückfahrt gesichert. Ole fährt mich vor die Haustür.
Jetzt muss ein Fahrer mit der Bahn fahren.
Ja, und du genau.
Fährst mit dem Auto zurück.
Besser nicht sehr wahrscheinlich. Ole,
aber nur mit dem 9-Euro-Ticket. Nur mit dem 9-Euro-Ticket. Kein ICE.
Und dann, noch besser, 2. Ultra-Zufall. Ich die Woche angefangen, zu unserem Überraschungsgast für einen Live-Podcast zu recherchieren und dachte so, okay, rufst mal Leute an, die den kennen, dass du ein bisschen mit dir reden kannst und vielleicht ein paar private Stories rauskriegst. Und dann habe ich mit dem einen so ein bisschen hin und her geschrieben, den ich interviewen wollte und habe dem so erzählt, ja, wenn du vorbeikommen willst, ich wusste auch, der wohnt irgendwie so in Süddeutschland, wusste aber nicht genau wo. Ja, hier, wenn du Samstagabend kommen willst, packen wir dich auf die Gästeliste, easy go, ich fahre mit dem Rad runter irgendwo so Alzey, Worms, hatte ich gedacht, das wäre ein guter Spot, so hätte ich 250 auf dem Freitag gefahren und dann fahre ich da weiter. Oh ja, da wohne ich. Kommst vorbei, ich habe ein Gästezimmer. Ja, also Andi hat schon erraten, wer es ist. Ich behalte es noch für mich. Wer es nämlich nicht weiß, der kann auch unseren Überraschungsgast noch nicht erraten.
Ich bin gespannt, ob du die anderen 150 am nächsten Tag noch schaffst.
Ich gehe ja eher so spekulieren noch so ein bisschen Freitagabend noch auf eine kleine Spritztour.
Ja, die wird es auch geben. Nur die Frage ist halt, womit?
Ja. Ja, kriege ich schon hin. Ich bin hart im Nehmen eigentlich, was Radfahren angeht.
Andi, und du reist mit Vater an, oder?
Ja, ich mache einen Familienausflug. Also mit dem E-Auto fahre ich hin und fahre mit dem ICE zurück.
Das muss
den ökologischen Fußabdruck vom Besenwagen auch mal kleiner zu halten.
Vom eisernen Vorhang vorbereitet, bleibt der Klein auch in Zukunft.
Du, der eiserne Vorhang hat wahre Wunder bewirkt. Geht ja fast nicht besser, oder? Also ich meine, neutraler.
Auf jeden Fall wird's witzig für uns alle.
Also wenn ich das jetzt noch 3 Jahre lang so mache, dann habe ich wahrscheinlich auch meinen Flug nach Mexiko wieder drin.
Ja.
Kleiner Hint. Ja.
Motivation ist da.
Motivation ist da, genau. Gibt es ja relativ viel zu besprechen, ne? Also unsere Themenkarte ist ja explodiert ja gleich.
Ich wollte aber nochmal, bevor wir jetzt hier so in den Radsport gehen, es hat auch schon was damit zu tun, aber mir fallen immer mehr Leute auf, die in der Stadt unterwegs sind und jetzt keinen richtigen Fahrradhelm anhaben, sondern dieses Halsband, wo so ein Airbag rauskommt. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Hüftinger, aber so. Kennst du das, Paul? Hast du so eine Halskrause an und wenn du stürzt, dann geht es auf und hast so einen Luftballon um den
Kopf. Ja, in Berlin haben das sehr viele, ja.
Ist das nicht langsam, also kann man das nicht noch kleiner machen, dass man das so auf dem Rennrad tragen kann? Da könnte man endlich mal wieder nur mit Kappe fahren. So.
Ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall was für dich wäre. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht zu einem ärmellosen Trikot. Auch wenn es kleiner ist. Ich glaube, das.
Es wäre doch geil, wenn das so im Trikotkragen verschwinden könnte.
Ja, gut. Also
so ein bisschen dicker kann es ja sein. Aber
da müssen wir
aber noch funktionieren. Aber
das sind ja so richtig wie so eine Halskrause. Nee, Andi,
aber dann kriegst du eine Kante. Du hast ja eine krasse Kante dann.
Ja, da machst du halt da am Hals 50er Sonnencreme drauf, dann geht das.
Das können wir dann auch im Profiradsport irgendwann
benutzen. Es geht ja auch immer, also bei einer Bräunungskante geht es ja auch immer ums Verhältnis zu der Zeit, die du im Radtrikot verbringst und die du ohne Radtrikot verbringst. Weißt du? Du kannst ja auch 6 Stunden Rad fahren, aber wenn du danach 6 Stunden in der Sonne liegst, hast du wieder ausgeglichen.
Weisheit okay, von und mit Andreas
aber,
Stau.
Aber wie ist dein Verhältnis dann?
Mein Verhältnis?
Mhm.
Ich mache das immer, ich probiere das immer auszugleichen. Also wie du deinen ökologischen Fußabdruck ausgleichen willst, probiere ich meine Bräunungszeiten auszugleichen.
Also ich sag nur so viel, wenn jemand so ein Ding braucht, ich habe eins zu verkaufen.
Ernsthaft?
Ja.
Also bei Autos ist ja immer fahrtauglich und dann unfallfrei.
Du,
ist es bei dir unfallfrei und fahrtauglich?
Nee, das ist frisch gewartet, glaube ich, weil also das gehört Wilma, die hat auch einmal so einen Unfall damit gehabt, wo die eigentlich, glaube ich, gar nicht hingefallen ist, aber das Ding, also das Rad ist umgekippt, das Ding ist ausgelöst, dann muss man das wieder neu
setzen. Ach, kann man das mehrmals nutzen?
Ja, genau. Aber du musst es dann einschicken, dann machen die das wieder ready.
Und was kostet es eigentlich?
Jetzt ist Wilma aber ja im Radsport angekommen und fährt auch mit meinem Rennrad, Stadtrad zur Schule mit dem Helm und benutzt dieses Ding nicht mehr. Und wir haben jetzt schon mehrmals überlegt, das einfach zu verkaufen, haben es aber noch nicht gemacht. Also meldet euch bei mir.
Ja, aber meine Frage, also, aber warum hat Wilma nicht früher schon einen Helm aufgehabt?
Ja,
weil sie das Ding hatte.
Nein, aber, ja gut, aber dann kann sie es jetzt auch anziehen. Also, weißt du, ich meine?
Das ja, ist, aber, also, aber es ist viel zu schwer, Mann. Das ist ja so eine fette Halskrause.
Also, das fährst
aber
halt nicht mit dem Rennrad. So. Auf dem Hollandrad sitzt du aufrecht und dann ist das halt nicht hinderlich. Aber so, wenn du halt nach vorne gebeugt sitzt, ist das halt dumm.
Ich verstehe schon, warum man das hat, aber ist wahrscheinlich auch sehr teuer, oder?
Es ist, ja, kostet ein paar hundert Euro, glaube ich.
Also bei mir ist egal. Ich kann bei mir jetzt keine Frisur kaputt machen. Ich kann das schon verstehen, wenn man sich irgendwie die Haare macht, dann
es geht
schon
doch
geiler.
Ums Gefühl, Paul. Wind durch die Haare und so. Kennst du noch von früher ohne Helm trainieren?
Keine Ahnung, also
nee, da habe ich auch schon keine Haare, also ich kenne das Gefühl
Besenwagen,
halt nicht.
Besenwagen X Höfding Collabo kommt dann in 2 Monaten raus.
Ja, also wenn es nur noch die Hälfte vom Volumen ist, wäre es schon okay. Dann könnte man sich das tatsächlich überlegen.
Ja, die arbeiten sicherlich dran. Aber von welcher Marke ist denn das?
Höfding heißt die Marke.
Gibt es auch nur einen Hersteller wahrscheinlich, oder?
Ja. Macht doch jetzt nicht hier so Schleichwerbung.
Ja, du hast das angesprochen,
was
keine
jetzt
Ahnung.
Bei eBay klein sein. Ich habe die Halskrause, die ein Airbag rauspustet, gesagt.
Dann
keine Ahnung. Ja, gut, ich wusste gar nicht, wie das heißt vorher.
Wenn es genau nur einen Hersteller gibt, ist ein Monopol. Also ich meine, wenn du das Ding googelst, dann landen ja eh alle da.
Ja, also
mit dem Rabattcode Besenwagen 50.
Genau. Letzte Woche E-Bike-Tuning, diese Woche das. Also rüstet euch aus.
Ja.
Safety first. Ey, aber hier, Mechanikerbereich, ich habe da noch was anzukündigen. Ich hatte da eine Idee letztens, die habe ich euch schon erzählt. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich mit ein paar deutschen KT-Fahrern und einem PKT-Fahrer auch letzte Woche unterwegs war. Und auf dieser Fahrt ist was vorgefallen, was mich mal wieder zu dieser neuen Kategorie, die ich versuche einzuleiten, gebracht hat. Habt ihr das gesehen? Auf meinem Instagram-Account zufällig?
Was denn?
Also einer meiner Mitfahrer, Ballerstedt, Teutenberg, Jan Kuhn, wir sind dann irgendwann nach 90 Kilometern oder 80 Kilometern Kaffee. Und von einem das Pedal einfach durchgebrochen beim Ausklicken. Und dann hat er, also keine Ahnung, er meinte, ja, das war letzte Woche schon so gut wie kaputt, aber ich dachte, das geht noch.
Was meinst du mit durchgebrochen?
Also so. Also vorne, die Schlaufe vorne, wo du einklickst vom Shimano-Pedal, war einfach komplett abgebrochen.
Okay.
Und dann, erste Reaktion, in den Supermarkt gegangen, Kleber gekauft. Aber auch kein Sekundenkleber, sondern irgendeinen anderen Extreme-Patex. Dann haben wir das 20 Minuten natürlich Kaffee getrunken, so trocknen lassen und so weiter. Und ich so, ey, das geht kaputt beim Einklicken, 1000%. War auch so, sofort. Irgendwie so halb einbeinig nach Hause gefahren. Aber so komme ich jetzt genau auf diese Kategorie von, wir kennen alle Fahrradwerkstätten, wir kennen alle Leute, die irgendwie Mechaniker sind und da arbeiten. Und ich weiß, dass diese Jungs super viel solchen Schrott sehen in ihrer Karriere. Und ich dachte mir, zwei kenne ich sehr gut. Wir lassen uns jetzt immer mal so Geschichten einschicken. Und die erste kommt heute. Mal gucken, wie gut wir diese Kategorie ausbauen können.
Ich kann eine erzählen direkt. Soll ich eine
anfangen? Ja, los. Anfangen? Klar.
Ich habe so ein altes Rennrad aus den 80ern, ein Eddy Merckx Stahlrahmen und mit noch so Originalkomponenten. Ich muss jetzt nochmal, ich glaube Suntour, das gab es glaube ich früher, ja. So eine Kurbel. Und ich fahre das nur in der Stadt, also das ist so mein Stadtrad. Und da sind mir die Kettenblattschrauben irgendwann rausgefallen, aber nur so vereinzelt. Und ich habe mich gewundert, warum irgendwann der Umwerfer geschliffen hat so. Und dann habe ich geguckt, okay, mir fehlen irgendwie 3 Kettenblattschrauben.
Von 4.
Ja, richtig. Und ich dachte mir so, boah, ey, wo kriege ich denn jetzt sowas her? Keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht so ein Typ, der in einen Radladen geht. Entweder google ich das oder bestelle es halt irgendwie im Internet. Aber da nichts gefunden, weil das Zeug halt auch schon uralt ist. Das habe ich dann einfach mit Kabelklemmen festgezogen. Und ich fahre das jetzt locker schon 8 Jahre so.
Genau sowas meine ich.
Einfach eine Schraube, 3 Kabelklemmen.
Genau sowas meine ich.
Und es hält genauso fest wie vorher auch.
Leute wie du, die das dann so in Radladen bringen und sagen, hier, das und das funktioniert nicht und so, bei den Kabelbindern guck einfach weg, so, das ist okay, das hält.
Meine also, Eltern hatten auch mal einen Radladen.
Würde ich auch so machen.
Ich konnte jetzt die Geschichten weiter so erzählen. Da kam einer, der hat eine Decke, also eine, so einen Mantel, ne, so einen Reifen, auf links draufgezogen, also die Innenseite war außen. Und hat sich immer gewundert, warum er das
warum über Platten so rutscht.
Hatte. Ja.
So geil.
Ey, da musst du dich richtig anstrengen.
Und ein Kumpel von mir, der kam letztens an, also wir sind alle zum Fußballstadion gefahren und er kam an, hat ein neues Mountainbike von einem Versandhändler gekauft, selber fertig montiert. Und er kam und er saß so mega aufrecht da drauf. Und dann habe ich geguckt, der hat einfach die Federgabel falsch rum eingebaut.
Dass sie so hinten war.
Ja.
Ja. Man muss aber sagen, da gibt es auch Produktfotos von so einem Rad übrigens.
Ja,
so,
ja,
auch
genau.
So online gepostet.
Vielleicht hat er das genau gesehen, ja. beim Aufbau.
Ja, nee, das muss so rum.
Aber es gab ja auch mal Mountainbikes, wo die Brücke hinten war. Vielleicht dachte er, der fand das cool und wollte das auch so haben. Nee,
der hat einfach nur falsch rum reingebaut. Hat er dann auch, er hatte gar keine Ahnung und haben wir dann noch getauscht.
Ja, Radstand ein bisschen kürzer so, für, weiß nicht, für bestimmte Sportarten bestimmt auch gut.
Für ein paar Tricks.
Für
ein paar
Radball. Tricks. Ich glaube, für Radball,
genau. Stimmt, ja. Ja, also Leute, wenn ihr so selbst Mechaniker seid oder solche Geschichten habt, auf unserer Website gibt es so einen Button, wo man Storys einsprechen kann. Schickt das raus.
Materialwahl. Hier wird demontiert.
Gute Neuigkeiten aus der Werkstatt. Wir haben heute einen Auftrag bekommen, die Rennradreifen zu tauschen, da Luftverlust vorliegt. Und dann haben wir die Laufräder gebracht bekommen. Es handelt sich um ein Rimbrake Carbon-Laufradsatz. Und als wir die Reifen demontiert haben, mussten wir feststellen, nein, es war nicht der Reifen und nein, es ist auch nicht das Tubeless-Band, sondern die Bremsflanke hat sich quasi schon angefangen aufzulösen, sprich die einzelnen Carbonfasern haben davon gehangen und ja, wir dem Auftraggeber Bescheid gegeben und mitgeteilt, mit Reifen könnte das besser gehen mit dem neuen, aber dass das Hauptproblem definitiv die Bremsflanken sind. Und dann kam das Statement, ach, das muss noch halten bis zum Winter. Dann kann man sich mal Gedanken um Neues machen. Ja, wir haben halt davon abgeraten, aber es gibt nichts, was es nicht gibt.
Eriks Welter wäre jetzt mein nächstes Thema. Zu dem Zeitpunkt.
Ja, dazu habe ich nur so eine generelle.
Ja, zu dem Zeitpunkt, ich bereite es mal vor, wo wir letzte Woche Eriks Einspieler, dass er gerade losgefahren ist in den Niederlanden und die Vuelta jetzt unsupported noch fährt, 7000 Kilometer inklusive Transfers, war er nämlich schon ausgeschaltet. ist irgendwie erste Etappe mit Sattel 1,5 Zentimeter zu hoch gefahren. Wie man das nicht merken kann, weiß er, glaube ich, selber nicht so genau. Auf jeden Fall schönes Traktus-Syndrom eingehandelt und so Knieschmerzen, dass er nicht weiterfahren konnte. Und jetzt lässt er sich erstmal behandeln, bevor er das fortsetzt.
Genau, den gleichen Scheiß, den ich ja auch hatte.
Mit deiner Tasche.
Ich wollte jetzt nicht sagen, genau. Der hat jetzt diesen Paul Voss gemacht und die Tour abgebrochen. Also ich muss ja sagen, dass er das, er fährt jetzt schon die, also Erik Horst Hemke fährt jetzt schon die dritte Alt-Tour dieses Jahr nach Giro und Tour.
Und die heftigste.
Da kann ich schon verstehen, dass er dann einfach gesagt hat, das muss ich jetzt nicht auch nochmal mit einem kaputten Knie fahren. Aber generell so, ich meine, Lachlan Morton fährt auch mit Birkenstocks die Tour zu Ende, obwohl er Knieschmerzen hat, ne?
Ja, Entschuldigung, aber...
Es wäre keine Challenge, wenn man es einfach jederzeit so abbrechen kann.
Ja gut, aber ich finde, also der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil nur weil das einer macht, heißt ja nicht, dass das dann direkt auf einmal gesund ist. Also ich finde das schon vernünftig, dass er abbricht. Ja,
es war wohl wirklich so, dass er aber sich gar nicht mehr bewegen konnte.
Ist das Ganze sowieso nicht.
Bein, ne? Also das ja, gut, muss wohl schon so angeschwollen sein, dass es halt wirklich gar nicht ging an dem Morgen. Ich habe da auch noch so ein bisschen mit ihm Kontakt gehabt.
Aber da muss ich eben mal allgemein sagen, ich finde halt dieses Heldentum, also Anführungsstriche mache ich jetzt, man sieht es ja nicht, wo es ein Podcast ist.
Paul macht mit den Fingern so.
Ja, Anführungsstriche. Dieses Heldending, dass man dann irgendwie mit großen Schmerzen durchfährt, das finde ich halt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Also ich meine, das ist halt einfach Quatsch. So, klar, man kann das irgendwie machen, aber man sollte jetzt nicht irgendwie sagen, dass es so der Standard ist, wenn man Probleme hat, ey. Ganz
ja,
ehrlich.
Genau das richtige Wort hast du gesagt. Ja, Heldentum. Abenteurer, das ist doch genau das Ding.
Nee, das hat nichts mit Abenteurer.
Wenn das jeder,
Andi, ja das ist einfach, doch Quatsch.
Sonst wird es ja jeder machen.
Hä? Nee, ist doch Quatsch.
Kolumbus hat auch nicht beim ersten Sturm umgedreht und wieder zurück nach Spanien gefahren.
Junge.
Also, sorry.
Okay, jetzt, ich hätte gerne Memes, wo Lachner Morten aussieht für Kolumbus.
Nee, Andi Staub.
Oder Andi Stauf. Andi Stauf ist.
Ja, ganz ehrlich. Du bist Team Aufgeben, ich bin Quitting is not an option.
Ja, du versuchst es erst gar nicht.
Ja, gut, also also Erik ist auch auf jeden Fall nicht raus, ne? Der fährt das definitiv dieses Jahr noch zu Ende.
Vorm Horst Hemke habe ich auch, also größten Respekt, dass er schon zwei von den Dingern gemacht hat. Ja. Eine wäre für mich schon Challenge genug.
Und sich mit dem Penner geschlagen hat, der ihn ausrauben wollte währenddessen. Und gewonnen.
Aber auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, und Lachlan Morton, der hatte auch nur einen Satz Radklamotten dabei. Das finde ich sowieso schon das Krasseste. Und fährt das Ding noch mit Flipflops zu Ende. Also ich glaube, der hat sich auch nicht zwischendurch gedacht, das ist jetzt hier, glaube ich, gerade nicht gesund.
Ich weiß, wir machen ja gerade so auch so ein bisschen Späße, aber das lasse ich jetzt echt so nicht stehen. Es geht gar nicht um mich, aber ich finde dieses Ding, dass man mit Schmerzen eine Sache durchzieht, finde ich halt komplett Quatsch. Das können ja Leute machen, aber das auf andere zu projizieren und zu sagen, das muss man machen, weil das jemand auch schon mal gemacht hat und wenn man es nicht macht, man dann irgendwie dann kein Held ist, weil Adventure oder Abenteuer ist ja nicht sich ein kaputtes Knie fahren. Adventure ist ja Sachen zu machen, die vielleicht jemand noch nicht gemacht hat. Dazu gehört jetzt, finde ich, nicht mit einem kaputten Knie weiter Rad zu fahren oder mit Schmerzen. Das hat für mich nichts mit Adventure oder Sachen irgendwie entdecken zu tun.
Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass wir hier auf einen Nenner kommen.
Nee, aber ich wollte
das nur mal sagen.
Aber ich wollte es nochmal klarstellen und schon gar nicht kann man das sagen, wenn man das selber noch nie gemacht hat. Also ich meine, zu sagen, dass das, wenn du das alles schon mal gemacht hast, du Lachlan Morton bist, ist was
jeder
anderes.
Jeder von uns war ja schon mal in einer Situation, wo man gerne aufgegeben hätte und dann gibt es halt Leute, die lassen sich irgendwie abholen und manche fahren halt trotzdem noch bis nach Hause. Mit einem kaputten Pedal, mit einem kaputten Knie. Weißt du, was ich meine?
Nee, aber das, nee, das, aber nee, ich finde das gerade scheiße, was du sagst, um ehrlich zu sein, weil das
ja ist ja okay, aber ich finde ja nicht richtig, was du so immer, also ich
nein,
sag,
aber
ich,
nee, es suggeriert
wir können
ja
einfach unterschiedlicher Meinung
es
sein,
suggeriert ja, dass jetzt Horst Hemke oder jetzt in dem Fall auch ich, dass wir einfach in Anführungsstrichen Loser sind, ich mache wieder Anführungsstriche, weil wir mit Schmerzen nicht weitergefahren sind und das finde ich halt nicht richtig, den Schluss, den du da ziehst. Weil der ist ja einfach falsch.
Auf der zweiten Etappe von 7000 Kilometern. Schon
das ist halt, du hundertprozentig fährst du auch nicht weiter. Der hört doch nicht einfach auf. Und ich höre ja auch nicht auf, weil ich ein bisschen Zwicken habe. Wenn du halt nicht mehr richtig treten kannst, dann fährst du halt nicht mehr weiter. Da ist ja nicht die Option, dass du über den Schmerz rüberfährst, sondern du kannst halt nicht treten. Also was willst du denn da machen? Also ich meine, der Vergleich dann auf Flipflop und zu steigen, klar, kannst du machen, aber wir wissen aber nicht, welche Probleme Lachlan Morton hatte. Also ich meine, der Horst Hemke wird jetzt nicht sich hinstellen und sagen, zwickt jetzt ein bisschen, ich mache jetzt mal hier Pause. Ich meine, das ist jetzt die Tour, die am meisten irgendwie auch noch begleitet wird, medial auch von seinen Sponsoren und so. Also ich glaube nicht, dass das für den eine einfache Entscheidung war, zu sagen, ich mache jetzt mal kurz eine Pause und ziehe dann
ja
später
okay,
weiter.
Paul.
Nee,
ja okay.
Aber ich finde das, ich finde das ohne Scheiß eine falsche, ja auch jetzt in einem Podcast sozusagen, dass das halt, dass man einfach durchziehen soll, das finde ich ja Quatsch.
Ey, lass mich eine Überleitung machen. Ich habe nämlich eine. jetzt zu einem ganz anderen Helden. Hört euch jetzt Cut die Voicemail von Marco Haller an.
Servus Basti und auch hallo an die gesamte Besenwagen-Crew. Sieg in Hamburg vor Wout van Aert. Hättest du mich nicht besser verarschen können, weil wer traut dem Haller schon sowas zu? Also ich mir selbst eigentlich nicht. Wie wir dann noch 5 Mann waren, habe ich zu Conny gesagt, komm jetzt, alles. 4. und 5. ist auch gut. Aber irgendwie wurden die Beine Richtung Ziel hin nicht schlechter. Und da habe ich mir gedacht, ja, probierst du auf jeden Fall mal. Conny hat halt perfekt gemacht und mich da schön vorne aus dem Schneider geholt. Musste ja nicht in die Führung zum Schluss dann. Das war richtig top. Und als ich der Red Bull Helm dann eben 2-mal nach links gedreht hat, habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Und Gott sei Dank war es jetzt. Also glauben konnte ich es ja tatsächlich erst, als ich die Linie getroffen habe. Selbst da noch einen kleinen Tigersprung hingelegt, weil man weiß ja nie, wenn der auf einmal mit einer 70 von hinten kommt oder so. Und ja, war ziemlich geil. Definitiv bester Erfolg, größter Erfolg in meiner Karriere.
Geiler Tipp, oder?
ja, und vor allen Dingen, ich habe nur das Finale gesehen, letzten 3 Kilometer oder sowas, und dachte erstmal, die fahren gerade irgendein abgeschottetes Radrennen, wo keine Zuschauer erlaubt sind wegen Corona, aber ist mir eingefallen, es wären Zuschauer erlaubt gewesen, aber war halt einfach niemand da. Aber ja, krass. Also, aber ich habe, um echt zu sein, es hat mich jetzt nicht gewundert, so, also.
Ja. Nee, das wäre quasi der Punkt, wo ich ihm auch widersprechen würde. Also wenn ich es einem zugetraut hätte, dann Marco Haller.
Ja, weil, oder? Aber irgendwie,
das Ding ist halt nee, so, was das so outstanding für mich macht, ist, wie der sich dann freut.
Weil, ja klar,
du, Alter, hast, man, du hast so Leute wie Wout van Aert da oder so, oder am selben Tag, oder ich glaube einen Tag nachher oder so, oder vorher gucke ich mir Cross-Country-Europameisterschaft an. Pitcock fährt über die Linie solo und schläft fast ein dabei. So, der freut sich gar nicht mehr. Und dann hast du halt so jemanden wie Marco Haller, der einfach komplett ausrastet, weil er das Rennen gerade gewonnen hat. Das ist so geil.
Ja gut, aber ich meine, der war, wenn du dir die Gruppe anschaust, der hat da halt nicht reingepasst. So, und dann war halt schon, okay, wenn er da aber dabei ist, dann ist der fit. So, und also der hat ja dies auch schon bei Norwegen-Rundfahrt eine Etappe gewonnen im Sprint. Und wir hatten ja hier eben auch einen Podcast. Also ich würde nochmal betonen, dass selbst Leute, die vorher kaum Radrennen gewonnen haben, einfach zu uns kommen sollten. Die gewinnen dann noch. Die gewinnen im Laufe des Jahres. Im Laufe des Jahres.
Am Ende hat es nur allen gut getan, im Besenwagen mitzufahren.
Ja, so im Vertragsjahr macht es Sinn.
Ja, aber der Haller, genau, der Haller hat noch nicht so viele Radrennen gewonnen in seiner Karriere. Also jetzt im Verhältnis. Und schon gar nicht so ein großes. Und auch gar aber
das war geil
nicht
gemacht,
gegen Wout van Aert.
Also
war
so
richtig gut gemacht, ja.
Wirklich seinen Teamkollegen fahren lassen, dann fährst du einfach beim stärksten Konkurrenten quasi im Hinterrad, lässt ein bisschen Lücke und überraschst ihn quasi und fährst dann auch noch so nah an ihm vorbei, dass der warten muss, bis er seinen Sprint loslancieren kann, dass dann eigentlich schon zu spät ist. Also das war, genau so muss es machen gegen stärkeren Sprinter. Und das war wie aus dem Bilderbuch. Also das kann sich eigentlich jetzt jeder noch mal ein paar Mal angucken und sich so versuchen zu merken, was mache ich, wenn ich mit einem stärkeren Sprinter unterwegs bin.
Richtig nice.
Richtig stark.
Ja.
Ja, aber auch, wie du sagst, ne? Geil. Man hat sich dann direkt, man hat sich direkt mitgefreut, oder?
Hammer. So, das gehört halt auch irgendwie zum Sport, ne? Es sind halt irgendwie verschiedene Charaktere und die Leute, die nicht so oft gewinnen, da ist es dann umso geiler. Genau, das habe ich eben auch, wie gerade schon angemerkt, geschaut, die EM auf dem Mountainbike, die Pitcock absolut überragend gewinnt, da hat wirklich keiner was zu melden gehabt nachher. Aber was ich jetzt heute gesehen habe, von der EM fahren die ganzen Cross-Country-Leute nämlich direkt zur WM, die jetzt diese Woche und am Wochenende ist. Ich weiß nicht, ob Pitcock dahin gefahren ist, ich glaube aber schon, ne? Also ich glaube, der ist sogar mit dem Fahrrad dahin gefahren, habe ich auf Strava gesehen. von München in die Schweiz oder nach Les Gets, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ökologischer Fußabdruck, ja, ne?
Genau. Wo jetzt diese Woche, ich glaube heute und morgen, Qualifier für Short Track ist. Da habe ich aber nicht gefunden, ob er da mitfährt oder nicht. Und dann am Wochenende sind dann auch so die Finals für Cross Country und so weiter. Aber wer da wohl startet, ist Peter Sagan auf dem E-Bike. Es gibt nämlich auch E-Bike-Weltmeisterschaft, die Pidcock, glaube ich, gewonnen hat schon, letztes oder vorletztes Jahr.
Aber ich glaube, Sagan ist auch schon mal mitgefahren. Kann das sein? Oder, also, okay, ich hatte das zumindest mal irgendwie sowas gehört, aber ja.
Auf jeden Fall habe ich heute bei ihm auf Instagram gesehen, er ist am Start.
E-Bike. Hast du da genaue Infos zu E-Bike WM? Haben alle den gleichen Motor oder wie ist das? Fährt der einer mit Bosch und der andere mit keine Ahnung was rum? Oder
gibt's überhaupt noch andere? Ich glaube, es ist Leistung, Motoren, oder?
Für Fahrräder?
Es gibt schon unterschiedliche Motoren, aber ich denke auf Leistung. Ich kann es dir aber, also leider nein, habe ich keine genauen
Voll Infos geil. Dazu. Finde ich gut. Meinst du, es gibt auch bald. Ich glaube ja, das kommt irgendwann so in den Profi-Straßensport sogar rein.
Ja, du, der E-Giro, so weißt du nicht mehr?
Ja, den gibt's ja schon. Das ist so ein Hobby. Aber
gibt's ich glaube,
dass bald auch Profis mit so Rädern fahren und dann kannst du dir das halt einteilen, wo du deinen Motor quasi leer fährst und wo nicht. Das ist so fester Bestandteil vom Rennen. Also dauert vielleicht.
Also so läuft es auf jeden Fall bei der Mountainbike-E-Bike-Weltmeisterschaft.
Ja.
Und Pidcock hat, da war der, glaube ich, noch Specialized gesponsert auch, ne? So wie Sagan jetzt. Der ist ja noch bei, bei Trinity gefahren oder pushen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt hat er wieder so ein geschwärztes Mountainbike gehabt bei der EM.
Ja, der fährt ein BMC.
Ja,
Deswegen. Der fährt halt nicht quasi, ich glaube, es ist ein BMC. Also bei Olympia ist er meiner Meinung nach ein BMC gefahren. Genau.
Ja. Ist ein Hardtail gefahren,
übrigens. Richtig. Ja, aber ich glaube, sind die meisten, oder? Viele. Nee, auf dem Kurs. Okay.
Eigentlich alle ihre Fullies am Start, habe ich so.
Ja, der wiegt halt auch nichts, ne? Da machst du alles über Luftdruck. Aber wäre jetzt natürlich mal interessant, die Einschätzung von unseren Mountainbikern, die wir hier schon mal im Besenwagen dabei hatten.
Also da kann ich noch eine Voicemail holen, auf jeden Fall, bis Folgenstart, was du wissen willst.
Nee, aber die können uns doch mal einfach informieren über also was mit Motoren. Würde mich schon mal interessieren. So, okay. Welche Regularien es da gibt und sowas. Vielleicht will Andi ja auch teilnehmen.
Ja.
Ja, es bringt ja nichts. Also.
Der E-Motor.
Muss halt trotzdem fit sein.
Den merkst du gar nicht. Ja. Das ist es ja, ne? Also so ein Motor, wenn du fit bist, ist ja dann quasi nur noch mal so ein Bonus. So ein
Boost. Ja, aber das sind ja dann auch so Low Assistance Teil, Light Assistance heißt es, glaube ich.
Ja, also aber das so muss trotzdem Fahrrad, krass sein,
weil halt du trotzdem so leicht wie möglich ist und der Motor kann dann nicht so schwer sein da dran. Der ist dann auch nicht so ein Bosch-Teil, glaube ich, oder so.
Und dann ist es halt so taktische Sache, wann du den einsetzt und wann nicht.
Ja, hast du schon mal E-Mountainbike gefahren und dann in so einem Rockgarten, also wie so technisch berghoch, das ist halt voll, ich hatte das irgendwann mal vor ein paar Jahren mir ausgeliehen, das ist halt krass, weil du auf einmal die Geschwindigkeit berghoch eine andere ist, als die du, sagen wir mal, in deinem Kopf normal mit so einer Steigung verbindest. Weißt du,
dann fährst du vor allem diese Steine. Die Sterne dann so zu Linien werden.
Ja, nee, also das ist halt so, auf einmal musst du viel schneller reagieren, als du es eigentlich gewohnt bist. So, und das war echt schon krass.
Dann würde ich ja gar nicht damit klarkommen.
Direkt an Baum, ja, also, bam.
Oder viel besserer Bergfahrer werden. Weil ich fand, also beim Bergfahren fand ich ja immer das Schlimmste, nicht, dass andere schneller gefahren sind, sondern dass man so langsam gefahren ist. Weißt du? Ich fand das immer so, mich hat das immer aufgeregt, dass man so lange braucht, um bis oben zu sein.
Ja, also E-Bike auf jeden Fall voll dein Ding. Wissen wir ja aber, ist ja keine Neuigkeit jetzt.
Ich habe nur noch keins.
Ja.
Ja, ich frage mich auch, warum
du. Wir bleiben da mal dran. So. Wir können ja nächste Woche vielleicht eine kleine Ergebnis-Corner von der E-Bike-WM und Aufklärung bringen.
Ja, aber warum bist du eigentlich noch kein E-Bike-Ambassador, Andi?
Weiß ich auch nicht.
Ja, es gibt ja niemanden, dem man das mehr abnehmen würde als dir. Das
stimmt, ja.
Also authentischer geht es ja nicht mehr.
Hat sich halt noch keiner gemeldet, ne?
Ne.
So, ich trage das jetzt hier mal schnell ein bei uns, dass ich das nächste Woche nicht vergesse. Aktuell ist Renngeschehen E-Bike WM.
Die Hörer sind jetzt live dabei, wie man so arbeitet hier im Wesentlichen.
Und Regelkunde. Ah, gut. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal Also gut, gehen wir erst in den Tour de l'Avenir-Corner oder schon in den Deutschland-Tour und WM-Nominierungen und Nationalteams?
Ja, genau. Lass mal erst L'Avenir, würde ich sagen. Mhm. Da geht der fix. Da können wir eigentlich auch nur so mal ganz kurz quasi herzlichen Glückwunsch, deutsche Nationalmannschaft, heute am Dienstag Mannschaftszeitfahren gewonnen mit 2 Sekunden vor dem Team aus Belgien. Michael Herzmann aus dem World Tour-Team Jumbo-Visma ist jetzt führender der Nachwuchs-Tour de France sozusagen. Genau.
Tour der Zukunft zu Deutsch heißt es ja auch. Ja,
Tour und, der Zukunft, genau. Gut möglich ist am Donnerstag, wenn der Podcast Etappen rauskommt, das nicht mehr so ist, aber am heutigen Dienstag.
Die beiden Bergetappen sind erst am Ende.
Okay.
Ja, okay.
Ja gut, aber und wir haben ja jetzt
ganz
quasi
guten Vorsprung,
auch
also,
Steinhauser auf 5 und Wilksch auf 3 im Moment in der Gesamtwertung. Die können ja zumindest noch halbwegs einen Berg hochfahren.
Ja, ja, sieht, ja. Sieht gut aus gerade. Also ich meine,
komfortable Situation für die Deutschen gerade.
Ja. Da hat man sich...
War zwar bis jetzt nicht so, also ich meine, Michael Herzmann ist jetzt auch schon mal auf einer Etappe
Dritter
so ein bisschen geworden. Auseinandergerissen ist durch viele Stürze und auch so. Ich meine, Tour de l'Avenir ist halt auch Krieg, ne? Mhm. Also das ist so kein normales Radrennen, das so hart gekämpft wird da. So schwer auch die Flachetappen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass da auch selbst bei einer Flachetappe immer ein Sprint ankommt. Da kann alles passieren. Auf einer Etappe wird dann jetzt auch Michael Herzmann schon Dritter. Ansonsten sind die Deutschen eigentlich ohne Sprinter da. Und die ersten beiden Etappen sind auf jeden Fall im Sprint zu Ende gegangen. Aber für die Gesamtwertung sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Also, weil eben auch bei der einen Etappe schon ein paar Zeitabstände zu den GC-Fahrern zustande gekommen sind. Mal schauen.
Ja, ich bin auch gespannt, wer von denen am besten abschneiden wird. Also ich weiß nicht, wie gut Michel ist in den Bergen. Ich kann das jetzt gerade irgendwie schwer einschätzen. Also aber bei Hannes Wilksch wissen wir es, aber ob es für ganz vorne reicht, muss man sehen. Luis und dann Georg Steinhauser. Ich weiß nicht, kann ich gerade gar nicht. Ich finde es gerade sehr, sehr schwer irgendwie zu beurteilen, wie da
wir
am Ende...
Wir können das übrigens nächste Woche brandheiß in Erfahrung bringen, denn wir haben einen passenden Gast zu dieser Thematik nächste Woche.
Ach, stimmt.
Da können wir das nochmal ausführlich behandeln, ja. Und worüber ich mich auf jeden Fall gefreut habe, sind ein paar Nachnominierungen zur Deutschlandtour, die jetzt irgendwie so von jetzt auf gleich, gestern und heute gekommen sind. Und einer davon ist nämlich Tim Thorn, den man sich vielleicht hätte auch bei der Tour de l'Avenir gewünscht, so als Sprinter bei den Sprintetappen am Anfang, aber da nicht berücksichtigt, aber jetzt noch in die Nationalmannschaft gerutscht für die Deutschlandtour. Das finde ich ziemlich cool. Und unser Freund Ballerstedt auch. Ich glaube, gestern auch erst erfahren, dass er fährt.
Ja, ist immer schön, in Deutschland Radrennen zu fahren, glaube ich. Ne?
Auf jeden Fall.
Man erwartet das ja schon fast, dass die Teams ihre deutschen Fahrer nominieren. Aber passt ja auch nicht immer so ins Profil. Aber ich glaube, die beiden können zumindest auf Etappe 1 und 2 ein Wörtchen mitreden. Vielleicht sogar in Stuttgart.
Bisschen.
Wobei ich glaube, in Stuttgart ist es schon ein bisschen schwer.
Aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe es euch schon erzählt vorhin. So, also mit Maurice habe ich ja immer mal ein bisschen die Rede. Und da gab es dann auf jeden Fall auch diese Woche irgendwie Infos, dass er wohl scheinbar nicht für die WM berücksichtigt wird, wovon er fest ausging, beziehungsweise auch irgendwie das Team. Und ich glaube, dass das auch ein Grund für die, also alles meine Annahmen hier, dass das ein Grund für die Nachnominierungen jetzt und ein unterschiedliches Rennprogramm jetzt im Herbst noch für ihn sind.
Ja, leichtes. Keine Ahnung. Leichtes Unverständnis, wenn das der Fall ist, als deutscher Zeitfahrmeister in der U23, aber wird, wenn das der Fall ist, sicherlich seine Gründe geben oder eben auch nicht, aber bleibt interessant, also.
Paul, ja, lassen wir das mal so stehen, wir haben da zu wenig Infos außenrum zu, auf jeden Fall freue ich mich, dass er bei der Deutschlandtour dabei ist, jeder von den Jungs, so, ich habe noch ein paar Downers die Woche getroffen, beziehungsweise einen und von Sauerland mit Leuten gesprochen und so, das ist die für viele von denen das Highlight ihrer bisherigen Radsportkarriere. Ne? Die fahren jetzt nächste Woche so mit Egan Bernal. Wir wissen es jetzt auch, dass er fährt. Ja?
Ja. So, du musst mir jetzt mal ein paar Dinge erklären.
Ich wollte dir das jetzt erklären. So, Lila Memes ist endlich wieder am Start mit irgendwie 3 Posts in den letzten 3 Wochen. Ich habe mich schon gefreut, also keep it coming. Und der heutige Post, den hat Paul nicht verstanden.
Nee.
Hast du den noch parat? Kannst du den kurz vorlesen?
Und zwar ist das quasi so eine, ja, so eine Notiz, so eine Telefonnotiz, und da steht dann Checklist, Deutschland-Tour, Team Downer. Dann steht da einfach nur Fahrräder abgehakt, was zu trinken abgehakt, gute Kondition abgehakt und Polizeischutz abgehakt. Jetzt, dann steht da drunter quasi als Caption, P&S-Fans hassen diesen Trick. Ich check es nicht direkt, vielleicht kannst du mir so einen Hint geben.
Ich versuche das mal so jetzt aus meiner Perspektive zu erklären. Man denkt da in der Radsportszene in Deutschland, dass Team P&S die sportlich vordergründigere Wahl gewesen wäre, anstatt Team Downer. Ich möchte das jetzt natürlich, ja, ich möchte das nicht bewerten. Und
ja doch, das kann man schon eindeutig bewerten.
Also aber Downer so. Ja. Auch Sponsor der Deutschland-Tour ist, glaube ich, so die Downer-Quelle, ja. Und deswegen Team Downer relativ gesetzt ist. Und jetzt, nachdem auch noch Tom Lindner aus der Nationalmannschaft rausgeflogen ist, ist, glaube ich, Team P&S gar nicht mehr vertreten.
Ja, nein, das stimmt nicht.
Ja, du sagst, er ist verletzt.
Ja, Janis Peter fährt noch übrigens, der fährt P&S. Und okay. Tom Lindner, laut Aussage vom Team P&S, ist verletzt. Also nicht laut Aussage vom BDR, sondern das Team.
Ja, macht ja jetzt auch nichts, ob der verletzt ist oder nicht. Auf jeden Fall ist Team P&S sehr, sehr schwach vertreten, mit Janis Peter immerhin noch. Aber man wäre halt gern mitgefahren und man fährt erstmal durchs Gebiet von Team P&S.
Ach so, deswegen Polizeischutz. Aber ganz ehrlich, also sicherlich unterschiedliche Meinungen, aber wenn ein Sponsor von einem Radteam Sponsor von dieser Rundfahrt ist und die ja quasi auch Geld bezahlen, finde ich es legitim, dass dieses Team da auch fährt, auch wenn es sportlich gesehen sicherlich nicht richtig. Also sportlich bin ich da voll dabei, P&S müsste dabei sein, aber gleichzeitig muss man sagen, ey man, die geben halt da Geld rein und dann finde ich es legitim, dass das Team da am Start ist, um ehrlich zu sein. Da finde ich auch dieses ganze Gehasse, dass Leute sich aufregen. Gab es ja auch vor 2 Jahren mal irgendwie so eine Diskussion und so ein Miniskandal. Ich dachte, ey, also, ist halt einfach so. Ich meine, das ist halt, am Ende ist es Big Business.
Halt diesen Trick.
Geht's um Kohle. Ja, klar, aber am Ende geht es halt da um Geld auch. Und warum soll die ASO dem Team das verwehren? Dazu, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr umgesetzt wurde, hatten die ja den Plan mit Downer. Ist jetzt keine Werbung fürs Team, aber die hatten diesen Plan, glaube ich, dass die einen Fahrer auswählen über die Saison. Zusammen mit der Deutschland-Tour irgendwie sowas, oder? So Nachwuchs- Dings da und dann der mit dem Team startet. Ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, wahrscheinlich nicht. Weil es auch keine Pressemitteilung gab, aber so war der Plan irgendwie mal in die Richtung. Und Leute, also ist halt einfach so. Ja, ist halt.
That's life.
Ist halt ein kommerzielles Rennen. Und ja, da geht es halt nicht immer vorwiegend oder vordergründig in der Leistung. Ist halt einfach so.
How it is. Ja. Richtig. Und selbst bei einer Europameisterschaft im Fußball oder so kriegt das ausrichtende Land immer ein Teilnahmerecht. Weiß ich gar nicht, ist es im Radsport auch so? Kriegst du einen Platz mehr?
Gute Frage.
Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Hätten wir die Deutschen auch mit mehr fahren können.
Also ich bin, als ich früher in der U23 noch Nations Cup gefahren bin, dann durften die ausrichtenden Nationen immer 2 Mannschaften
stellen. Ja, genau. Das ist ja bei Lavinia fahren ja auch 2 oder 3 Regionalmannschaften.
Ja, aber das waren dann früher 2 Nationalmannschaften, also Frankreich 1 und 2. Also so 12 Franzosen, die in der Staffel gefahren sind.
Ja. Was soll man jetzt weiter sagen?
Ich finde die deutschen KT-Teams, außer da hängen natürlich Sponsoring-Verträge von ab, dass sie die Deutschland-Tour fahren, sollten sich gar nicht so viel mit der Deutschland-Tour befassen, weil da sind sie eigentlich Inno-Statisten, muss man sagen. Ne?
Bis auf einer letztes Jahr, Tom Lindner, der war ganz gut unterwegs in der Gesamtwertung, muss man sagen. Der hat sich da vorne auch schon gut etablieren können. Aber der, wie gesagt, ist verletzt.
Ja
auch
nicht, motiviert ja dich als Sportler. Kannst ja nicht einfach abstellen.
Ja, aber ich finde, das nimmt schon viel Raum ein, so auch in der Saisonplanung. Da kannst du dann auch ganz andere Rennen fahren jetzt um die Zeit. Und also auch oder vor oder nach
oder
unmittelbar
die,
nachher.
Den Vorbereitungsaufwand,
so ein bisschen darum
den
herum
du
reinsteckst aufgebaut.
Auf andere Rennen.
Also was man natürlich nicht vergessen darf, durch die Anwesenheit der Öffentlich-Rechtlichen, ja, die natürlich auch die deutschen Conti-Teams so ein bisschen in den Fokus nochmal reinnehmen, ist es natürlich für die Sponsoren schon schön, da zu sein. Also ich kann das schon verstehen, dass man da sehr viel Fokus drauf legt, aber rein sportlich gibt es sicherlich Rennen, die für die Entwicklung besser wären und auch für einen eventuellen Profivertrag. So, keine Ahnung, aber am Ende, wie gesagt, das mit Downer, diesen Downer-Hate kann ich halt nicht nachvollziehen.
Was glaubt ihr denn, wer gewinnt am Schau ins Land? Um jetzt mal nochmal auf die Deutschland-Tour zu kommen.
Ich glaube, kein Bergfahrer. Also ich weiß halt nicht, wer fährt, um echt zu sein, aber ich glaube, kein Bergfahrer. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie so ein...
Ist jetzt die Frage, gewinnt Simon Geschke am Schau ins Land oben?
Nee.
Oder nicht?
Nee.
Nee, glaubst du nicht?
Nee.
Also ich habe ja gehört, dass diese Welle, die davor gefahren wird, extrem fies ist. Und wenn die jemand, der es weiß, oder ein Team, was es weiß, richtig hart fährt, dann sind die, die den Bergfahrern gefährlich werden könnten, raus.
Aber da wir es jetzt im Besenwagen erwähnt haben, wissen es jetzt auch alle.
Jetzt wissen es alle. Ich meine, aus Deutschland weiß sowieso jeder. Es war doch jeder schon mal im Schwarzwald.
Aber, also ich meine, Schauinsland ist jetzt schon nicht leicht, aber ist jetzt kein Alpenanstieg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da, ich weiß, wie gesagt, ich habe jetzt
Start. Ich bin da noch nie rumgefahren.
Vielleicht 20 Mann, oder? 30. Ja.
Kommt da Nils mit hoch?
Also 20 schon, glaube ich. Nee. Obwohl Simoni, ich meine, Simoni ist auch schnell.
Kann schon sein, oder?
Ja, ja, nicht.
So Heimvorteil.
Ja, ist wobei schon, der jetzt ist schon auch relativ Revanche lange ziemlich gut in Form war. Und irgendwann ist halt dann auch mal, ne? Es ist ja nicht jeder, also man kann ja nicht ewig in der Saison in Form sein.
Ja, aber ich glaube, der hat sich jetzt so eingeschlossen nach der Tour de France und ja, die Form gehalten. Ja,
das glaube ich nicht.
Das wird er schon versucht haben, das aber auch, das kannst du ja halt auch nicht immer aussuchen, ob das klappt oder nicht.
Ich glaube schon, dass der ist Local Legend am Schau ins Land.
Ja, können wir mal gucken, wer das ist.
Ja.
Also alle, die da sind, vielleicht ein bisschen anschieben. Nee, Bernal, glaube ich, ist noch nicht so in der Form. Und dafür ist der Berg tatsächlich nicht schwer genug, glaube ich.
Also Roger Kluge hat mir gestern im Training verraten, dass er die Deutschland-Tour gewinnen möchte. Er hat mir seine Taktik dann auch verraten.
Okay, kannst du jetzt liegen?
Nein, aber nee, das ist natürlich, ein Spaß gewesen, hoffe ich. Und aber Roger sieht so fit aus, wie ich ihn schon seit Jahren ist übertrieben, aber ich habe den schon lange nicht mehr so dünn gesehen. Also der war richtig, richtig ausgezehrt. Bin ich mal gespannt, was der zeigt als frisch gebackener Europameister.
Ja, ich habe schon Bock auf jeden Fall auf die Deutschland-Tour. Erstmal so einen knackigen Prolog. 3 Kilometer gegen die Wand.
Wir haben ja in der letzten Folge, wo wir jetzt gerade so noch ein bisschen in dem Nationalmannschaft-Thema drin sind, gesprochen, warum manche Nationen so einen größeren Zusammenhalt zumindest mal nach außen hin haben als andere. Und ich habe mir da ein paar Infos geben lassen. Zum Beispiel in Italien gibt es einfach mal eine fette Prämie vom Verband, vom Fahrer, der das Rennen gewinnen sollte. Also gegeben, gesetzt im Fall, er gewinnt auch. Und auch mal von dem Team, für das der Fahrer fährt.
Mhm.
Da scheint es also so eine Vereinbarung zu geben und die wird halt auch wirklich von Jahr zu Jahr fortgeführt, dass der Leader dann quasi, der den Anspruch stellt, dann sagt, okay, wenn wir gewinnen, dann zahle ich das und dann geben halt auch alle vielleicht nochmal ein bisschen, ein paar Prozent mehr.
Okay, aber
und fahren zusammen.
Ist das verpflichtend? Also wenn jetzt ein Fahrer die Hand hebt, dann muss das Team dann auch eine Summe zahlen, wenn er Weltmeister wird. Ist das...
Die werden das wahrscheinlich schon vorher mit dem Team abgeklärt haben. So, ich meine, ist natürlich auch für ein Team wertvoll, ne, in Europa oder Weltmeister zu haben. Ganz klar. Ich glaube, da wird kein Team sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das allen Fahrern tatsächlich so geläufig ist, weil ich habe, also in Deutschland gibt es sowas auf keinen Fall.
Doch, das stimmt nicht.
Dass die Teams mitziehen?
Na, die Teams nicht, aber also die WMs, die ich gefahren bin, ging es auch schon immer darum, also gab dann in der Regel immer mehr als einen Kapitän, wie das in Deutschland halt immer der Fall ist. Und dann gab es schon eine Summe, die im Raum stand. Ich weiß aber nicht, von wo die gekommen wäre, aber die stand auf jeden Fall im Raum. Es ist jetzt aber, sagen wir so, es war jetzt nie so viel, dass man, wenn man selber ein gutes Bein hat, dann seine eigenen Chancen hergeschenkt hätte.
Okay, das ist nämlich genau der Punkt. Wie viel wären das gewesen?
Ich habe es nicht mehr im Kopf, jetzt auch keine falschen Zahlen nennen, aber es war so für mich in meiner Kategorie als Rennfahrer, wo ich gesagt hätte, ich wusste eh, dass ich nicht gewinnen kann, mache ich. Hätte ich auch so gemacht, weil ich wollte zu WM als Helfer. Aber wo man als Fahrer, der sich eventuell selber Chancen ausrechnet, ohne die Hand zu heben, ist eventuell...
Gut.
Ja.
Als, wenn man selber als Chancen auf einen WM-Titel hat oder so, dann ist das was ganz anderes. Aber ich, also zumindest mal jetzt,
in Italien, kannst du damit schon mal so ein Jahresgehalt noch mal reinholen für so ein, sag ich mal, Bruttoinlandsprodukt in Deutschland.
Ja, was ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland? Das muss ich jetzt googeln oder müssen wir uns alle jetzt googeln oder kannst du es einfach sagen?
Bevor ich was Falsches hier behaupte, dann google ich das nochmal kurz. Aber ich meine, ich hätte das so in Erinnerung.
Ist dann doch nur das Bruttoinlandsprodukt von Turkmenistan am Ende.
Nee. Pro Kopf, ne? Pro Kopf Einkommen. Ist ja gar nicht hier. Also.
Ja, das sind in Deutschland, glaube ich, irgendwie 45 oder so weit, oder? Kann das sein? 40, 45?
Ja, dann ist sogar mehr. Dann ist sogar mehr.
Ja, okay. Ja, nee, also so, ich glaube, so hoch waren die Summen nie, was ich jetzt so im Kopf, also was ich so mich erinnern kann. Ja. Aber ja, klar, also Geld ist auf jeden Fall eine Geld hilft halt immer, ne?
Geld ist,
also
ist gut. Halt so,
Geld ist immer gut. Ja, keine Ahnung, aber ich...
Das ist ein soziales Schmiermittel quasi, ja, im Sport.
Aber ich weiß dann auch nicht, wie sehr da so die ganze, wie sagt man, die ganze Kultur und die Wichtigkeit eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass die Italiener sich auch heißer machen können, obwohl man vielleicht, also ich glaube, die können sich eher noch einreden, wir gewinnen das, obwohl die Chancen gering sind, als vielleicht auch andere Nationen. Weißt du, ich meine? Also dieses, ist ein Sprinterkurs und man muss gegen, was weiß ich wen, sprinten gegen Jasper Philipsen und hat dann irgendwie als besten Sprinter Colbrelli. Dass Colbrelli sich trotzdem hinstellt, sagt, Jungs, ich gewinne das morgen, aber beim reinen Sprint wird's, also da kann man jetzt ja, schon mal... Ja, aber
da denkst du dir doch als Helfer, okay, falls er das gewinnt, dann gehe ich hier noch mit einem richtigen Batzen nach Hause, da probiere, ja, ich, genau, jetzt lieber nochmal 100%
ja,
anzufahren.
Ja, genau, aber das ist ja gerade mein Punkt, dass die Italiener, glaube, ja, ich, da auf jeden Fall, also ich, so eine gewisse Nation vielleicht nochmal anders moralisch herangehen, also von der Motivation, als dann vielleicht, jetzt nicht unbedingt nur Deutschland.
Nee, ich glaube, das liegt dann, ja, am Geld. Also, ne, in dem Fall würdest du ja sonst denken, so, dann machst du ja nicht aus Vaterlandsliebe, ja, ich gebe jetzt nochmal alles für den Sprinter, der sowieso nicht gewinnt, aber ja, du denkst dir dann vielleicht so,
Frage ist ja,
ah, ja, aber falls er gewinnt, ja,
in
dann
Deutschland gibt, kann sich das leisten. Weißt du, was ich
meine? Ja, doch,
die deutschen, also, Kapitäne.
Die Topfahrer haben eigentlich, ey, schon ganz ehrlich, ihren, Mann, also, Bonus eigentlich für, ja, einen WM-Titel drin, zum Beispiel für einen WM-Titel.
Wer in Deutschland hätte das
eigentlich
das
machen können?
Also die Kapitäne, die ich damals bei den WMs hatte, glaube, die hatten schon so Verträge, die hätten sich das dann schon leisten können. Also zumindest danach auf jeden Fall. Also das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, das sind,
sollten sie gehabt haben.
Ja, das sind jetzt dann keine Rennfahrer, die im Vorfeld irgendwie nur 50.000
Euro
im Jahr verdient haben.
Wenn du keinen Bonus in deinem Vertrag drin hast, dann könntest du wahrscheinlich deinen Vertrag nochmal nachverhandeln, wenn du wirklich Weltmeister wirst. Also selbst ein Fahrer, der vorher nicht so gute Chancen hatte, der aus Versehen Weltmeister geworden wäre.
Ja, gut, aber du kannst ja nicht deinen Helfern vorher sagen, ich gebe dir 20.000, wenn ich Weltmeister werde, wenn du es nicht sicher weißt.
Nee, doch.
Doch, kannst du.
Du bezahlst nur, wenn du es wirst. Aber, also, wenn, ey, ganz ehrlich, wenn ich zu einer WM fahre und ich wüsste, meine Chancen stehen ziemlich gut und ich habe das Geld nicht, dann würde ich mich lieber verschulden und versuchen, das Geld, ich würde es erstmal in den Raum werfen. Ich würde es erstmal in den Raum werfen, so wie Legends das auch gemacht hat, die so riesen Preisgeld für dieses Crit in den Staaten.
Aber Klarna und das Geld. Schulden.
Ja, genau. Genau, ich hätte alles über Klarna
abgeregelt.
Genau. Ich hätte, also ganz ehrlich, ich hätte es auch erstmal gesagt, Leute, ihr kriegt alle 50, wenn ich mir zu 100% sicher bin. Und mir im Nachhinein Gedanken gemacht, wenn ich Weltmeister bin, wie ich das Geld bekomme. aber ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also ich vergesse halt auch mal ganz schnell Sachen, aber ja, wie gesagt, so die Rennen, die ich da gefahren habe, da war das nie so, dass ich jetzt gesagt hätte.
Ich glaube, dieses Jahr ist es auch wirklich irrelevant, weil was ich gehört habe, ja, ist, ich glaube, es gibt nicht so viele Fahrer in Deutschland, die sich zur WM anmelden werden.
Erzähl, ja, also.
Also die Reise, man hat natürlich die Reise, man hat gerade noch die Relegation der World Tour Mannschaften, wo viele vielleicht auch gar keine Freigabe bekommen. Mhm. Ja, die müssen für ihre Teams fahren. Also um es nochmal zu erklären, dieses Jahr ist ja das Entscheidende, also das dritte Jahr im Relegationsprozess. Am Ende des Jahres werden nur die besten 18 Teams der World Tour noch eine Lizenz für die nächsten 3 Jahre erhalten. Und die letzten Teams, die da gerade, ich glaube, es sind 5, 6 Teams, die da noch quasi von betroffen sind, die da jetzt drum kämpfen, genügend Punkte zu sammeln am Ende des Jahres. Und
ja, die setzen gerade alles dran, ihre besten Teams zu den kleinsten Rennen zu schicken, um da halt Punkte einzufahren. Deswegen gibt es ja, glaube ich, gerade sowieso Probleme, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen für die WM in Australien, die jetzt auch gar nicht so schwer sein soll.
Hey, dann also, hat Ballerstedt hat vielleicht noch Chancen, in die Elite-Mannschaft zu kommen.
Ja, ich glaube, in der Elite ist tatsächlich nur die Distanz die Schwierigkeit. Ne? Also der Stadtkurs, der muss sehr gut rollen. Auch den Berg fährt man mit einer hohen Geschwindigkeit an, dass du da eigentlich schon die Hälfte hinter dir hast. Und also bevor du es richtig merkst. Und ich glaube, in den Nachwuchsklassen wird es schon eher so eine Gruppe sein, die da sprintet. So, und bei den Profis habe ich eigentlich gedacht, wird es wieder so ein Ausscheidungsfahren wie in Löwen, aber könnten am Ende auch 20, 30 Mann sein. Ne? Also selbst ein Fabio Jakobsen hat heute irgendwie gesagt, dass er es noch in Erwägung zieht, sich da in den Start zu stellen. Weil je nachdem, wie das Rennen dann auch gefahren wird, ne, kann es schon sein, dass dann am Ende eine größere Gruppe sprintet und am Ende doch irgendwie ein Sprinter
den Titel holen kann. Ist Germain noch U23?
Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr nochmal die U23 fährt. Also ich glaube, der kann sich schon auch Ambitionen machen, tatsächlich Elite-Weltmeister zu werden.
Aber Elite-Renner, ich meine, wenn Mathieu sich jetzt drauf konzentriert, Alaphilippe, Wout, also ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da ein Massaker vorher sehen. Also ich hoffe es, um ehrlich zu sein. Aber ich finde U23 tatsächlich...
Ich glaube, es ist nicht schwer genug. Also ich glaube, es ist einfach nicht schwer genug. Also meine Info ist, dass man auf dem Kurs halt überhaupt nicht bremsen muss. Du fährst halt die ganze Zeit, es gibt also keine Antritte wie in Löwen, was ja auf die Distanz von 270 Kilometern einfach dann so ermüdend war, dass am Ende wirklich nur noch so die ausdauerndsten Fahrer, sag ich mal, übrig geblieben sind. Und du fährst auch in den Berg, der ist halt auch nur irgendwie ein Kilometer, fährst halt unten mit 60 km/h rein, musst auch nicht bremsen oder so, also rollst halt schon ein ganz gutes Stück. Und dann sind es vielleicht so 20, 30 Sekunden, die es dann mal richtig wehtut. Klar, die tun auch am Ende nochmal besonders weh, aber ich glaube schon, dass dann da sich der ein oder andere noch drüber retten kann. Und wenn dann tatsächlich ne, irgendeine Nation noch ein paar Helfer dabei hat, um vielleicht ein paar Ausreißer am Schluss zurückzuholen, kann schon sein.
Gut, die heimische Nation macht sich natürlich auch berechtigt Ambitionen.
Ja, Matthews wird aber nur Zweiter oder Dritter.
Caleb Ewan vielleicht auch zur Linie bringt, ne?
Ja, also ich...
Ja, aber Caleb Ewan fährt er überhaupt noch? Oder hat die Saison schon beendet?
Nee, der ist auch jetzt gerade in Hamburg gefahren. Ja, ich meine, da können wir nochmal ausführlicher später reden, wenn du auch dann vor Ort bist, weil du wirst ja... Ja,
so kannst du dir deine Saison schon ganz gut retten, ne?
Könntest du. du wirst ja mit dem Auto nach, mit dem E-Auto nach Australien reisen, deswegen können wir uns dann ja nochmal...
Nee, mit dem Rad,
Segelboot.
Ich erzählt, mit dem Rad.
Stimmt, erst mit dem Rad und dann mit dem Drehboot weiter.
Ich fahre morgen los. Ich habe zwar noch ein bisschen Knieschmerzen, aber ich fahre einfach.
Ja, ich meine, genau. Du bist halt ein Held. Einfach drüber fahren.
Ich mach Flat Pedals dann einfach.
Und fahr einfach von Anfang, genau, einfach von Anfang an mit Birkenstock losfahren. Aber nicht den Originalen, sondern den Fake-Modellen.
Nee, die Crocs von EF.
Ach stimmt, das waren. Genau. ey, jetzt übrigens.
Geld.
Ganz kurz, weil wir bei Crocs waren. Ich war jetzt an zwei Flughäfen, wo es reine Shops nur mit Crocs gab. Mit Plateau auch und so. Also,
gab's auch, Mann.
Paul Voss, nee, Stammgast an Flughäfen.
Ey, ich habe noch
nie. Es gab schon immer Crocs-Läden.
Nee, ich hab noch nie einen Dictated Crocs-Laden gesehen in meinem ganzen Leben. Ich war komplett fasziniert. In Köln. Ich meine, in Köln brauchst du die auch, ne?
Okay. Gut, Crocs sind mir scheißegal. Erklärt mir jetzt einer bitte dieses neue Beatcycling-Geschäftsmodell. Ich hab's gelesen, aber so richtig verstehen tue ich's nicht.
Ich glaube, die können es selber noch nicht richtig erklären, deswegen steht das auch nur so da drin. Das ist niemand. Ja, im Prinzip, ich erkläre mal meine Version, wie ich es verstanden habe, da kann Andi ja vielleicht noch mal erklären als Manager, dass es im Prinzip so ist, wie beim Fußball, wo ein Spieler bei FC Bayern unter Vertrag ist, spielt aber oder kommt nicht zum Einsatz und wird dann ausgeliehen an Eintracht Frankfurt. Im Prinzip.
Schlechtes Beispiel, aber ja.
Ja, Genau, und das gleiche, oder an FC Köln, damit die auch mal was reißen.
Eher andersrum quasi.
Wahrscheinlich eher ins Ausland. So, wahrscheinlich, ja. Nee, die werden wahrscheinlich eher.
Ja, also ist ja egal.
Frankfurt aber, war zumindest in letzter Saison zum Beispiel ja, gut, ein Konkurrent.
Das, okay, Entschuldigung. Ja,
aber stimmt schon. Also vom großen Club an einen kleineren
genau,
Club.
Genau, und das gleiche ist jetzt, wenn jetzt ein Fahrer bei IF fährt, Jonas Rutsch kriegt nicht genug Einsätze. Jonas Rutsch kriegt nicht genug Einsätze. Und dann sagt IF, wir hätten aber trotzdem, dass er gerne Radrennen fährt. Dann leiht sich Beat den aus. Wie das dann von da an weiterläuft, wer wie irgendwas bezahlt, keine Ahnung, genau. Steht auch nirgendwo. Das steht nirgendwo.
Wird aber Jonas Rutsch dann auch die ganze Saison ausgeliehen?
Nee, das glaube ich.
Das ist, glaube ich, variabel.
Das glaube ich variabel und man hat es, glaube ich, der UCI präsentiert, das ganze Konzept. Wir haben ja irgendwie nur so Wortfetzen, die eigentlich nichts sagend sind. Das wurde der UCI präsentiert, jetzt noch nicht genehmigt. Aber es gibt anscheinend laut dem Artikel ja schon World Tour Teams, die daran interessiert sind. Wahrscheinlich gut für Teams, die vor allen Dingen junge Rennfahrer haben, kann ich mir vorstellen. Und noch kein eigenes Devo-Team. Genau, also ich finde es interessant. Und Niki Terpstra ist potenziell einer der ersten Fahrer, der da irgendwie teilnehmen könnte. Der will nächstes Jahr auch mehr Gravel fahren.
Nee, der hat einfach generell wechselt der dahin.
Ja, genau, aber
um dir bei den Gravel-Rennen demnächst richtig auf den Sack zu gehen. Mhm. Der hat nämlich Besenwagen gehört und hat gehört, oh, die mögen mich überhaupt nicht und irgendwie bin ich der nervigste Fahrer hier bei allen gewesen und Paul fährt ja immer noch, den werde ich jetzt nächstes Jahr richtig nerven. Komm ich bei jedem Rennen, wo Paul Voss am Start steht, steht auch Niki Terpstra.
Das ist ja in Ordnung, solange ich nicht mit ihm ein Zimmer teilen muss, wo die Klotür die ganze Zeit auf ist, ist das auch in Ordnung, wenn er mit mir am Start steht.
Ja, also genau, Andi, kannst du noch mal irgendwie überlegen oder hast du einen Ansatz, also wo glaub, das Geld
die,
herkommt?
Die Idee, ja tatsächlich so, also die Idee von Beat ist ja, dass ne, sie ausgeliehenen Fahrern ein Rennprogramm bieten und dafür bezahlt werden. Also in dem Fall jetzt IF, ja, will einen Fahrer ausleihen, weil sie nicht genügend Renntage für ihren Roster haben oder wie auch immer und dafür bezahlt quasi IF Beat Cycling. Das ist eine Leihgebühr, ja, quasi. So. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, dass jetzt immer mehr World Tour Mannschaften oder Pro Teams schon frühzeitig mit jungen Fahrern Verträge eingehen wollen, aber ich glaube, in den letzten 1 bis 2 Jahren gemerkt haben, dass es für die meisten doch zu früh ist, direkt von den Junioren in die U23 zu wechseln. Also das ist auch so, dass generelle Feedback, was man so bekommt von den Teams, von sportlichen Leitern, dass die eigentlich sagen, na, es passt schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es wäre besser, wenn die nochmal so eine Zwischenstation hätten. Dann ist aber gerade das Problem einfach, dass die besten U23-Teams oder die, es gibt mehr Devo-Teams, die schon im World Tour-Team angehören, als es unabhängige U23-Teams gibt. Und ich glaube, diese Lücke, da haben die so ein bisschen darauf abgezielt, dass die sagen, okay,
das ist ein Ausbildungsbetrieb quasi.
Wir leihen uns quasi die Fahrer jetzt für die Zeit der U23 oder solange sie eben noch nicht in der World Tour fahren sollen und erhoffen sich dann quasi so eine Ablösesumme, eine Leihgebühr, wie auch immer. Also ist jetzt nicht so, dass die sich die Fahrer aus der World Tour leihen und dafür Geld bezahlen, sondern umgekehrt für diese Ausbildungszeit, kannst du es ja nennen, Geld bekommen wollen.
Genau, und die wollen
ein und das natürlich.
Und die wollen ein Pro-Team werden. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor. Es bleibt kein, soll kein Conti-Team sein, sondern ein Pro-Team, quasi zweite Kategorie im Sport. Das ist das Ziel.
Ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, Beat Cycling bis jetzt. KT-Team, dritte Kategorie-Team aus den Niederlanden. Aber es ist alles eigentlich noch so, nicht bestätigt.
Also generell das Team baut sich ja so auf Mitgliederbeiträgen auf, wie es eben im Fußball auch eine Einnahmequelle ist. Ne? Die Vereinsmitglieder, die irgendwie einen Jahresbeitrag zahlen, das gibt es da auch. Natürlich haben die noch ein paar andere Sponsoren, die was dazugeben. Ich glaube, alleine davon würde es nicht reichen. Ja, aber ich meine, es ist wirklich auch eine Lücke da. Ne? Also es gibt leider sehr viele unabhängige oder sehr wenige unabhängige U23-Teams, die ein gutes Programm bieten. Und nicht jedes World Tour-Team hat ein eigenes Development-Team. Und es wäre schon schön, wenn es mehr unabhängige Teams gibt.
Seht ihr das passieren für nächstes Jahr?
Ich finde, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr, aber ich finde es ein interessantes Modell.
Im Moment musst du doch jetzt mal rein rechtlich gesehen, wenn du nächstes Jahr ein PKT-Team sein willst, auch die Bank Guarantee einfach erstmal vorweisen.
Ja, ja. Aber das ist ja, glaube ich, unabhängig davon. Das ist einfach nur deren quasi Idee.
Ich weiß nicht, ob das jetzt für nächstes Jahr schon der Fall sein sollte. Die Frage ist halt wirklich, brauchst du dann diesen Pro-Team-Status? Ich sehe eher den Bedarf noch ein bisschen, also so im KT-Bereich. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ein Pro-Team geben muss. Weil die Entwicklung der Fahrer einfach auch so schnell ist, dass so ein, zwei Jahre in so einem KT-Bereich dann reichen, so als Sprungbrett. Ne? Weil die halt in der U19 schon physisch ja auch schon sehr weit sind. Früher war so ein Pro-Team oder Pro-Conti-Team, wie das damals noch hieß, oder ein Team der zweiten Kategorie, war nochmal so ein Zwischenschritt für junge Fahrer. Aber die Entwicklung geht einfach viel schneller. Ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig. Also früher gab es halt so Teams wie Wiesenhof. Mhm. Welche Teams gab es dann noch, Paul, wo halt Fahrer, zum Beispiel auch Skill Shimano damals mit Kittel und Degenkolb, die auch dann in, ich sag mal, ein kleineres Profiteam erstmal gegangen sind und da den nächsten Schritt gemacht haben. Das waren so die Teams, die es ja für, das waren so typische Wege, die man dann gegangen ist in die World Tour. Aber diese Entwicklung geht einfach viel schneller jetzt, weil die auf einem besseren Level, sage ich jetzt mal, Ende der U19 rauskommen international. Und ich glaube, dieses Pro-Team, diese Pro-Team-Ebene gar nicht nötig ist. Aber gut, vielleicht klappt's. Je mehr Teams, desto besser, würde ich sagen. Aber es bleiben schon immer jedes Jahr viele Profis ohne Vertrag zurück und natürlich auch immer Jungs, die es nicht schaffen, obwohl sie eigentlich das Niveau hätten. Also von daher wäre es ja wünschenswert.
Da in dem Zusammenhang, ich will es einfach nur kurz erwähnen, du, Andi, musst du auch nichts heute zu sagen, aber jetzt am 28. findet diese Pressekonferenz statt, oder ein Pressefrühstück mit zwischen Ralf Denk, Florian Monreal und dem Manager von Hans Krohe, Thomas Pupp, und also das heißt, ein Pressefrühstück mit Bora Hansgrohe und Lotto Kernhaus. Ich glaube, man kann auf fröhliche Neuigkeiten sich einstellen. Was genau, werden wir, denke ich mal, dann nächste Woche besprechen können. Aber ich bin gespannt. I'm really excited for this.
Ja, ich weiß, was da zum Frühstück gibt, aber das sage ich jetzt nicht.
Ja, aber genau, dazu dann nächste Woche mehr. Diese Windschattenstudie war jetzt keine geile Überleitung, aber ich
ja, komm, lass nochmal überlegen jetzt.
Quasi aus dem.
Wie kommen wir jetzt von dem, was wir gerade besprochen haben, auf Windschatten?
Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist halt so ein kleines Team im Windschatten vom großen Team. Genau, Windschattenstudie. Genau, ich weiß nicht, ob das eine alte Studie ist. Andi hatte sowas auch schon mal auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob das genau die gleiche war, aber auf jeden Fall wurde die jetzt wieder hochgespült auf Twitter und diskutiert. Sind jetzt keine Neuheiten dabei, aber trotzdem immer wieder interessant zu sehen, wie viel Einfluss Kameramotorräder vor und sogar hinter dem Fahrer haben können. Und auch natürlich dann Teamfahrzeuge, gerade beim Zeitfahren, hinter dem Sportler oder Sportlerin mit ganz vielen Rädern zum Beispiel drauf. Und da gab es krasse Zeitgewinne, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Und auch bei welchen Distanzen noch ein Zeitgewinn da ist. Ich glaube, wir müssen diese Studie vielleicht mal verlinken bei uns in Shownotes irgendwie. Oder diese Grafik posten oder wie auch immer. Aber es ist wirklich sehr interessant.
Das klingt jetzt so super wissenschaftlich und als hätten wir alle so fette Studie gelesen. Wir sind sehr dankbar, dass der Macher dieser Studie das Ganze so im Bild verpackt hat.
Auf dem Bild.
In einem Bild. Ich habe diese Studie tatsächlich mir auch schon mal angeguckt, aber bin noch nicht dazu gekommen, das zusammenzufassen. Aber der hat das jetzt mit einem Bild gemacht. Ja. Danke.
Ey, das ist voll gut, Mann, oder? Du brauchst dazu eigentlich nichts weiter. Hat einfach das Bild.
Die Studie kommen ja, also es gibt ja super viele leistungswissenschaftliche Geschichten, ne? Also physiologisch, wie funktioniert das und das, da Studien aus aller Welt. Aber was in so einem Radrennen passiert, dazu, die Studien kommen meistens aus Löwen, mhm. ja, von der Universität Löwen. Ist halt in Belgien, Radsport riesig. Ja. Die haben auch schon untersucht, wie zum Beispiel so Corona-Infektionsrisiko quasi im Fahrerfeld sich verteilt. Mhm. Ja, also wenn der Erste niest oder so, wie das dann hinter auf die hinteren Fahrer sich auswirkt. Also so Geschichten. Ja. Und diese Windschattenstudie ist schon langfristig angelegt. Also die läuft ja jetzt seit ein paar Jahren, ne, mit unterschiedlichen, haben wir jetzt schon gehört, Fahrzeugen. Also besonders interessant ist, glaube ich, ja wirklich diese Kameramotorräder, die auch noch über die erlaubte Distanz, die es gerade im UCI-Regelwerk gibt, ne? Also du musst ja einen Mindestabstand haben als Fahrzeugführer im Profi, im Radrennen, also Motorräder, Begleitfahrzeuge, Teamwagen müssen alle einen gewissen Abstand wahren und müssten eigentlich sonst sanktioniert werden, was ja eigentlich auch nie passiert, außer es fahren jetzt mal Fahrer hin im Windschatten, ne, nach einem Defekt oder so wieder ran, das gab es ja schon öfter, aber so gerade die Kameramotorräder oder so, die werden selten bis gar nicht bestraft. Und obwohl die Distanzangabe, die UCI da vorgibt, schon gar nicht ausreicht. Also die Studie widerlegt jetzt eigentlich, dass man das mindestens verdreifachen müsste, um quasi komplett gar keinen Windschatten mehr zu geben. Und das erklärt halt auch sehr oft, wie so Fahrer am Ende von so einem Rennen im Finale manchmal so einen Vorsprung halten können und du das selber gar nicht erklären kannst. Also ich denke da jetzt zurück zum Beispiel an die Tour-Etappe, die Wout van Aert gewinnt, ja, die am Ende die letzten 10 Kilometer nach der Etappe in Dänemark noch ins Ziel rettet. Also was heißt rettet? Also er verliert ja gar keine Zeit. Ja. Er ist natürlich umringt von Motorrädern so und hinten fährt halt ein ganzes Fahrerfeld und kommt keinen Zentimeter näher. So, und das kannst du ja eigentlich überhaupt nicht erklären. Ja.
Das ist bei so vielen
Rennen. Und natürlich profitiert er da von den Motorrädern. Und genau das Problem gab es ja schon in der Geschichte immer wieder. Also so ein Klassiker für dieses Szenario war auch immer Omloped Nieuwsblad, ne, wo in einem letzten Pflasterstück dann die Attacken gehen und irgendwie danach, ne, jeder Fotograf irgendwie nochmal dann vom möglichen Sieger ein Foto schießen wollte und ja, man einfach also, diese 20, 30 Sekunden hatte und nie wieder zubekommen hat.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Fotografen und Motorradfahrer in dem Moment jetzt nicht irgendwie als Vorhaben haben, diesen Fahrer ins Ziel zu bringen. Aber das ist halt, wenn du es von außen siehst, teilweise so klar, dass das halt, weiß ich nicht.
Aber da sage ich jetzt mal eins. Ja, ne?
Das wird
auch Fahrer, die Motorräder fahren, die Fotografen sind vielleicht immer andere, aber die Fahrer sind immer dieselben. Die sehe ich heute noch, ja, die Motorradfahrer bei den Rennen und die kenne ich auch alle noch und wenn du dich gut mit denen verstehst und oder wenn die Fan von dir sind zum Beispiel, ja, dann fahren die vielleicht schon nochmal extra nur so weit vor dir, wie es gerade sein muss oder vielleicht sogar noch ein bisschen näher an dir dran. Ja? Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also,
das ist auf jeden Fall. Da sind auch
viele Belgier dabei.
Teilweise so klare Wettbewerbsverzerrung, dass ich habe das ja in unseren Chat geschrieben. Für mich ist das manchmal echt wie abgesprochene Kriterium, so nehme ich das wahr.
Ja, es hat schon großen Einfluss und die UCI musste eigentlich jetzt mal sagen, okay, das müssen jetzt 50 Meter sein, ne, um gar keinen Effekt mehr da zu haben. Also ich glaube, bis zu bei 30 Metern gibt es, glaube ich, immer noch, ich glaube, 2 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 48 km/h, die du dann machst über eine gewisse Distanz. Ich weiß jetzt nicht genau, über wie viele Kilometer. Aber es macht einfach einen riesen Unterschied. Ja? Und da muss man einfach sagen, okay, wir machen den Abstand jetzt so groß, dann machst du halt ein anderes Objektiv auf die Kamera oder wie auch immer. Also es muss ja irgendwie technisch möglich sein. Aber ich glaube, es ist gerade noch gar nicht so das Bewusstsein da. Jetzt gibt es diese Studie und ich hoffe mal, dass die UCI da jetzt einfach mal sagen kann, okay, wir kontrollieren das jetzt oder versuchen das zu kontrollieren. Und dann werden auch noch viele, also gerade so Frühjahrsklassiker, bei denen das so oft auch eine Rolle gespielt hat, nochmal eine andere Dynamik bekommen.
Ja, das ist ja allein schon die Absurdität, dass du ja im Feld ja eh schon eine positive Wirkung hast durch das Peloton hinter dir als Nachführender und dann hast du auch diese Kameramotorräder Und ich weiß aus eigener Erfahrung einfach, die fahren immer zu dicht wieder ran. Also selbst wenn du die auch als Kommissär oder als Regulator wegrufst, die fahren immer wieder dicht daran, weil wahrscheinlich das Bild besser ist. Und dann hast du halt vorne die Spitzengruppe, wo die Kamera ja tendenziell immer dahinter ist und dann auch versetzt, also auch nicht direkt dahinter. Das ist halt, da kämpfst du halt nicht mit gleichen Waffen. Und dass da auch noch nie so richtig mal was unternommen wurde, also immer so ein bisschen, aber nie so richtig, das kann ich bis heute halt nicht nachvollziehen, weil eigentlich brauchst du ja schon fast gar nicht die Studie dazu, weil du spürst es ja einfach auch, ne? Also ich meine.
Ja, ja. Aber es ist natürlich immer wieder spektakulär, ne? Die Bilder, die du hast, also eine Nahaufnahme von einem Fahrer, ja, die kriegst du halt auf 50 Meter wahrscheinlich schwer hin, so auf einem Motorrad, ne? Du musst ja irgendwie versuchen, das Bild auch stabil zu halten. So, und natürlich auch diese Ausreißversuche, die dann erfolgreich enden, so, das ist natürlich auch immer spektakulär. So, ich glaube, das wird halt viel weniger stattfinden, wenn die Distanz zu jeglichen Fahrzeugen halt auch mindestens 50 Meter sind oder mindestens 30, ja.
Ja, jetzt wurde also schon nicht mehr einfach die als Solo-Ausreißer die Ellbogen auf den Oberlenker legen darfst. Das hat's halt klar verringert, deine Chancen eigentlich, finde ich.
Du hast halt immer äußere Einwirkung, von daher dass ein Sport da draußen stattfindet und du kannst es nicht klinisch machen, aber ich finde, die Sachen, die man beeinflussen kann und die auch, ne, irgendwie unserer Ansicht nach von außen leicht zu beeinflussen sein müssten oder technisch auch vielleicht machbar sein müssten, die kann man ruhig mal umsetzen.
Ja, willst du dann hingehen und es im Nachhinein sanktionieren?
Nee, ist halt auch schwierig, nee, das ist nicht so schwer. Ja. Also du hast ja die Regulatoren jetzt, nehmen wir mal die ganz großen Rennen. Du hast bei den meisten Rennen mittlerweile Regulatoren und du weißt ja schon, wie viel 50 Meter sind. Also, ne, also du weißt halt, dass 20 Meter sind nicht 50. Mhm. Also siehst du halt, da brauchst du kein Lineal. Das hast du
in deiner Brille drin, so mit Virtual Reality. Du kannst ja auch mit dem iPhone schon einfach 50 Meter abmessen.
Aber du siehst ja, oder dass die,
das ist ja super easy.
Oder dass die Motorräder nicht in der Linie mit dem Fahrer sind. Ich meine, da gibt es ja schon wirklich Sachen, aber so aus eigener Erfahrung, als ich das mal gemacht habe, die fahren immer wieder dicht heran und von irgendwo muss ja das Kommando kommen, sehr wahrscheinlich von der Regie. Und das musst du halt einfach unterbinden und siehst ja dann auch immer wieder, wenn irgendein Team vorne einen Fahrer hat, wie dann die Teamkollegen im Feld, den er immer so nach vorne schicken, so lächerlicherweise, wo ich mir auch denke, ey, ihr seid auch ein paar Affen, weil jetzt gerade passt es euch nicht und andere Situationen, wenn ihr herfahren müsst, ist es gut für euch. Aber weißt du, das kannst du ja einschätzen. Und jeder, der so Motorrad fährt, hat eine sehr gute Einschätzung von Distanz und Geschwindigkeit. Sonst würden die diesen Job auch nicht so machen können. Von daher, glaube ich, ist das umsetzbar. Also ist einfach so.
Man muss sich immer mit den Motorradfahrern gut halten.
Ja, natürlich.
Immer mal ein Bier ausgeben, wenn du die Möglichkeit hast.
Aber
ich hätte jetzt noch, vielleicht können wir jetzt so langsam mal hier Feierabend machen. Und vorher habe ich noch eine Frage für euch. Bin mal gespannt, ob ihr mir die beantworten könnt. Seit 2015 gibt es ein paar Fahrer, die haben, bevor sie 21 Jahre alt geworden sind, 8 Profirennen gewonnen.
Habe ich gesehen.
Ich lese jetzt vor. Okay, der Paul darf jetzt nicht mitraten. Ich lese jetzt die Namen vor und ihr müsst den Namen ergänzen, der fehlt, okay?
Ich weiß, was du machst.
Evenepoel, Borsenhagen, De Lee, Coy, Ewan und Pogacar.
Ey, Andi, das
fehlt ein Name, ja, und ich gebe nur einen Tipp, ist ein Deutscher.
Ja, das ist so ein linker Trick halt, weil das ist natürlich der Name, den man auf jeden Fall nicht erraten würde, aber der, wenn man es weiß, der offensichtlich ist. Und deswegen wird Bastian.
Offensichtlich finde ich es gar nicht, das ist schon so lange her, man vergisst das ja schon so lange.
Ja.
Das ist ein deutscher Fahrer, 8 Profisiege, bevor er 20 geworden ist.
21. Ja, natürlich, wer sonst?
Richtig.
Ja.
Richtig.
Natürlich, wer sonst?
Krass, ne?
Ja.
Schon gut.
Das ist halt, ich habe das gesehen, dachte. Okay, der krass, dass der in der Reihe ist, aber gleichzeitig, ja klar, der hat so viele Radrennen gewonnen, einfach schon so früh. Aber das ist dann auch, da habe ich mir auch dann gedacht, so, wir hatten ja schon mal als Gast beim Live-Podcast in Berlin hier, dass der einfach, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt.
Klassischer wie krass Fall der war. Fluch und Segen.
Ja, aber das ist einfach so.
Also ich glaube, das wird in der heutigen Zeit nicht mehr passieren. Also, was ihm ja letztendlich gefehlt hat, um in der öffentlichen Wahrnehmung so bekannt zu werden, ist halt ein Tour de France-Etappensieg. Da war er halt Zweiter, Dritter und so weiter. In einem Team mit Cavendish, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, und da war früher noch so die Hierarchie in so einem Team ja ganz anders. Als junger Fahrer war es viel schwerer, so da durchzubrechen. Aber es ist schon krass, mit den Namen, die heute so präsent sind, dann noch Chiulek dazwischen zu lesen.
Ja gut, aber...
Aber ja, eine krasse Nummer damals.
Kerf und Chiulek sind ein Jahr Altersunterschied nur, glaube ich.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall krass. Halt ist immer noch ein guter Rennfahrer und war damals halt ein sehr guter Rennfahrer, ja.
Könntest du wahrscheinlich jetzt anrufen, Rennen mit dem fahren, wäre immer noch gut.
Mhm. Nee, ich würd da kein Rad mit dem fahren, das würde ich halt verlieren, deswegen rufe ich ihn nicht an.
Ah, also, ich glaube, du aktuell...
Nee, im Sprint, aber Gerald, also da müsstest du schon einen richtigen Berg hochfahren, aber wenn wir jetzt irgendwie anfangen, hier so 3 Minuten Berg hochzufahren, 5 Minuten, der fährt sich so aus dem Leben, ich glaube nicht, bei 200 Kilometern vielleicht, aber ich glaube... alles über normale Renndistanz, 3 bis 4 Stunden, glaube ich, macht er da noch leider ein bisschen mit.
Also ich habe...
Ja, viele Grüße.
Ich habe vom Kumpel gehört, den kannst du jetzt anrufen, der macht dir einen Wanddurchbruch.
Gerald oder
das
was?
Das auch.
Ja.
Mit dem Fahrrad. Der kommt mit dem Fahrrad an und fährt durch.
mit dem Gesichtsausdruck von dem Meme, was ihr mal produziert habt.
Ja.
Genau. Abschließend... Weil dann brauchen wir es nächste Woche einfach nicht so behandeln. Noch mal kurz hier Wechselzone. Oder? Also ganz kurz reinschieben.
Ja, brauchen wir gar nicht, lass jede Woche ein bisschen was dazu machen.
Genau. Die sind ja gar nicht aus Kolumbien. Sind ja alle
Ecuador, einer ist aus Costa Rica, Ecuador. Und die anderen zwei wären aus Ecuador. Aber der eine ist jetzt noch nicht bestätigt. So, da frage ich mich aber, der ist eigentlich immer im gleichen Team.
Ja, genau. Also Richard Carapaz, dann André Amador und... Also die beiden sind fix
zu IF. Mich übrigens mal erkundigt, kurzer Einwurf, wie Richard auf Spanisch ausgesprochen wird. Und das ist dann Richard.
Richard. Okay. Das könnte auch so ein Schnaps sein. Und dann Narváez, wie heißt der eigentlich mit Vornamen?
Narváez.
Jonathan. Jonathan. Gehen wir von aus, wechselt auch von Ineos Grenadiers zu IF. Starke Truppe, bin ich gespannt.
Ja.
Haben sie auf jeden Fall Higita Monster ersetzt jetzt.
Das denke ich auch.
Genau, und Van Baarle und Kellermann zu Jumbo ist eh schon eine alte Geschichte, alte Kiste.
Ja, ist jetzt offiziell, aber man weiß auch immer noch nicht, wo Ron Dennis hingeht, ne? Weil...
So, geht der wieder weg?
Ich hab's zumindest mal gelesen.
Der hat so nicht so Box lang in so Teams, oder? Ich glaube, der sammelt Trikots.
Also das Van Baarle wäre ja auch ich weiß es nicht, wie seht ihr das? Ein Ersatz für Ron Dennis?
Nee, Ron Dennis kann schon, wenn der richtig in Form ist, fährt der berghoch schon länger schnell als Van Baarle. Ey, Ron Dennis hat den Giro gewonnen. Also Tayo hat ihn gewonnen.
Für Tayo.
Also man muss ja sagen, Van Baarle ist jetzt auch kein reiner Grand Tour-Helfer, wie es Ron Dennis mittlerweile ist, sondern... eigentlich einer der besten Eintagesrennfahrer der Welt. Also gewinnt Paris-Roubaix, gewinnt eine Silbermedaille bei der WM.
Also ich sehe hier, 23 hat Dennis auch noch Vertrag.
Ja, ich wollte gerade sagen, der hatte 2 Jahre. Ja.
Erinnerung. Aber die zwei zusammen sind natürlich dann im Teamzeitfahren relativ gute Besetzung auch.
Ja, gut, das ganze Team halt, ja. So, da kannst du eigentlich fast jeden reinschmeißen. Und Lisa Klein geht zu Trek, Segafredo.
I did not see that coming, aber
me too.
Ich glaube gut. Für sie.
Ja, finde ich auch gut und genau.
So, wen haben wir jetzt noch Deutsches bei Canyon?
Naja, ich hoffe doch, dass die Nachwuchsfahrerinnen da hochkommen, oder?
Ricarda und Antonia.
Genau, dass die aufsteigen. Ja, und sonst, das war Wechselzone.
Die letzte Deutsche, die im aktuellen Kader war, Lisa Klein.
Ernsthaft?
Mhm.
Stimmt.
Da hat man sehr ausgedünnt in letzter Zeit, unser Freund Ronny Lauke.
Ja, genau.
Okay, sind wir gespannt. Dann sehen wir uns am Wochenende und diese Folge, die wir da aufnehmen, die wird dann auch irgendwann rausgebracht, wissen wir aber noch nicht wann.
Nicht nächste Woche?
Nee, da haben wir ja aktuellen Avenir-Gast. Nee.
Okay, lass uns auf eine Woche...
Wäre gut, so nach der WM oder so.
Ah nee, nicht so lange.
Irgendwann, wenn wir mal wieder Urlaub machen wollen.
Es ist gar nicht
lass mal absprechen und zusammen Urlaub machen. Also gleichzeitig, weil dann können wir uns solche Folgen mal aufheben für.
Das stimmt. Okay, hab mich gefreut. Tschüss.
Tschüss, ihr Trottel.
Okay, ciao.
Oh.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
BBB. Der Besenwagen ist heute mal wieder bestens instand gehalten von BBB. Bremsbeläge, Kette, Lenkrad, Lampen und das Türschloss, alles kommt von BBB. Alles frisch erneuert vor der nächsten großen Tour. Wenn du Besenwagen zum ersten Mal hörst, erzähle ich dir gerne auch nochmal, warum wir BBB als Partner so mögen. Die Firma setzt sich ein, dem Radsport etwas zurückzugeben, und zwar genau an der Stelle, die man am meisten fördern möchte. Frauenradsport wird nicht nur großgeschrieben, sondern auch auf unterschiedliche Arten unterstützt. Mehrere UCI-Frauenteams und zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport, sind Projekte, die BBB wichtig sind. Was BBB aber ganz allgemein richtig gut kann, ist Radsportzubehör. Schau einfach mal auf der Seite vorbei. Ich will es ja gar nicht laut sagen, aber irgendwann kommt der Herbst. Und wer noch Equipment für nasses Wetter braucht, Schutzbleche oder Überschuhe, der findet alles zum fairen Preis im Sortiment von BBB. Dazu Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile, Werkstattzubehör, egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Schau einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.